So. Hallo, herzlich willkommen zum Kung Fu Talk. Dieses Mal mit Großmeister Andreas Hofmann, einem Kung Fu Bruder von mir, der bereits mir gegenüber hier im Zoom sitzt. Ich freue mich riesig, heute ein gutes Gespräch mit ihm zu haben. So, dieses Mal wird es nicht live sein, da wir das aufzeichnen müssen, beide sehr beschäftigt sind. Aber das ist ja kein Problem, das tut der ganzen Sache keinen Schaden, das kommt trotzdem gut. So, herzlich willkommen, Andreas Hofmann aus Deutschland.
Ja, willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, dass wir einige schöne Einblicke in meiner Kung-Fu-Geschichte aufzeigen können. Ja, so lasst uns das Kung-Fu-Interview widmen, dass alle geschützt sein mögen, ja, mögen alle weltweit geschützt sein mit der Kraft des Kung-Fus.
Eine sehr schöne Einleitung, gefällt mir sehr gut. Gerade auch in dieser Zeit sind das gute Worte. Mögen alle geschützt sein, das gefällt mir. So, Andreas, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Ich weiß schon relativ viel von dir, du wahrscheinlich auch relativ viel von mir, aber die Zuschauer wissen noch fast nichts. So, wann und wie bist du zu den Kampfkünsten gekommen?
Oh, ganz, ganz von vorne wollte ich anfangen. Okay, so, ja, ich bin in einer Sportlerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war Fußballtrainer, mein Bruder war eigentlich keiner Profispieler, Fußball. Ich bin, wo ich laufen lernte, musste ich auf den Fußballplatz. Es war eine Qual für mich als Kind. Ja. Ich war immer auf dem Fußballplatz und mit 9 Jahren habe ich entschieden, ich will nicht mehr Fußball spielen, ich will Kämpfer sein. Richtig kämpfen, nicht nur um den Ball kämpfen, sondern richtig. Und dann gab es, in meiner Stadt gab es nur Taekwondo, aber es war klasse. Ich habe mit Taekwondo angefangen, wurde beim Training geprügelt vom Lehrer, an den Haaren gezogen und es war super. Weil in der Zeit, das war in den 70er Jahren, muss man sich vorstellen, also es war schon vor langer Zeit, in den 70er Jahren, da war dann die Eastern-Welle, Kung-Fu-Filme. Und wir haben schon als Kinder die Kung-Fu-Filme anschauen durften im Kino, als Bruce Lee kam. Und ich war natürlich Feuer und Flamme. Das war mein Einstieg, ja, so mit 9 Jahren, erst Taekwondo. Und, aber ich wollte natürlich immer Kung-Fu lernen. Ja. Kung-Fu war ja die Eastern-Filme. Ja, so, und dann das Erste, was es in Deutschland gab, war dann Wing Chun. Und das war auch ganz klasse am Anfang. Ich habe es noch neben dem Taekwondo gemacht, weil es war halt nicht so sportlich. Ja? Wir haben damals halt so Übungen gemacht und so Handbefreiungen und der Lehrer war schon gut, aber es war halt jetzt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, was Kung Fu ist. Ja, aber es war gut, habe ich auch ein paar Jahre gemacht und dann ist leider mein Bruder gestorben und ich habe eine Erbschaft bekommen. Und mit dieser Erbschaft konnte ich schon als Teenager meine Vision erfüllen, nach Hongkong zu gehen. Ja, und natürlich ab in Flieger, keine Ahnung gehabt und nach Hongkong gedüst. Ja, so völlig chaotisch war das.
Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Lass mich bei den Haaren ziehen, noch mal kurz einhängen. Du wurdest tatsächlich an den Haaren gezogen?
Die Trainingsmethodik in den 70er Jahren war im Kampfsport noch original asiatisch. Und wer heute im Shaolin-Tempel ist oder so, kann froh sein, wenn er nur in die Haare gezogen wird und nicht mit dem Prügel geschlagen wird. Ja. Das war normal damals, ja. Haare ziehen, Schüler schlagen. Aber wir haben das nicht so erlebt als Gewalt, sondern weil wir ja Kung-Fu-Filme gesehen haben, haben wir das als Ansporn gesehen. Ja. Und da war die Disziplin war 1A. Und wir Kinder haben ja auch mit den Erwachsenen trainiert. Ja? Wir dürften die ja nicht stören. Ja, so, wir mussten ja auch jeden Tag 3 Stunden trainieren. Ja, und mussten einfach dabei sein, wenn die Erwachsenen trainiert haben. Und da musste der Lehrer manchmal eingreifen. Ne?
Warst du eher ein bisschen wild oder nicht so?
Nee, ich war nicht wild. Nee. Ich war eher so der hingebungsvolle Schüler. Ja, eigentlich schon immer. Wenn ich einen Lehrer habe, dann mache ich genau das, was er sagt. Ja, so, und freue mich da immer sehr, wenn ich auch klare Strukturen kriege. Ja, so schon bei meinem ersten Taekwondo-Lehrer, ich war immer sehr konzentriert. Eher ein bisschen zu ernsthaft versucht, alles zu erfüllen, was der Lehrer will.
Und dann hast du Wing Chun gelernt, hast du ja schon angesprochen.
Genau,
Wie ging es dann weiter?
ja, Wing Chun war so die erste Kung-Fu-Stil, ja, wo es überhaupt gab. Damals war das ja auch Wing Chun und Non-Classical Kung-Fu von Bruce Lee. Wir haben ja damals beides unterrichtet. Und als ich den Namen Bruce Lee hörte, wusste ich natürlich, da muss ich hin. Ja, das war so ein Teppichhändler.
Teppichhändler.
Irgendwie war es ein Teppichrestaurator oder so, ja. So, waren eigentlich ganz nette, gute Leute. Aber es ist halt was ganz anderes, wie man sich also das Kung-Fu vorgestellt hat. Ja. Also die haben auch so Jogginghosen angehabt und T-Shirts. Ja, so während wir im Taekwondo natürlich immer mit Anzug und ja, so ist ein bisschen anderer Zugang. Ja.
Wie viele Jahre hast du dann Wing Chun gemacht?
Ja, schon. Ja, so 5, 6 Jahre schon. Ja, war auch schöne Zeit.
Und dann bist du dann tatsächlich nach Hongkong gekommen, hast deinen Traum erfüllt und bist nach Hongkong geflogen. Da haben wir natürlich alle auf dich gewartet.
Ja, schön. Ich hatte so Adressen von verschiedenen Wing Chun-Lehrern und so und Kung Fu-Lehrern, aber die waren natürlich alle falsch. Manche Leute, die sich Spaß gemacht haben, mir falsche Adressen gegeben. Aber wie so das Glück will, habe ich im Flugzeug eine wunderschöne Chinesin kennengelernt. Ja, so, die natürlich total empört war, dass ich noch kein Hotel hatte und überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich dort wollte und dass ich kaum Englisch gesprochen habe. Ja, so, und die hat mir dann sehr geholfen, hat für mich alles geregelt. Ja, die Lili Chang hat sie geheißen. Schon der Name, wunderschön. Lili Chang. Ja, so. Mit ihr war es dann halt leicht. Sie hat mir dann Unterkunft besorgt, hat sich dann umgehört, wo sind die besten Kung-Fu-Meister. Und wir sind zuerst in Nathan Road, kennt ja auch Hongkong gut. Da sind ja beinahe die meisten Schulen gewesen früher. Da sind wir von Schule zu Schule und die waren alle sehr nett. Ja. Also in den 80er Jahren, es war ja 80er Jahre, waren die Kung-Fu-Schulen alle offen, alle nett. Jeder hat mit dir geübt, gekämpft, gefachsimpelt. Aber da habe ich dann festgestellt, dass ich mit dem Taekwondo eigentlich die meisten kontrollieren kann. Also ich war natürlich sehr jung und wollte kämpfen. Ja, also ich dachte, Mensch, es geht doch nicht so wie im Film. Ich mit meinem Taekwondo und Wing Chun. Ja, also, aber ich habe gemerkt, das Taekwondo, mit dem haben sie am meisten Schwierigkeiten. Während das Wing Chun war, wo sie ein bisschen gewöhnt waren mit dem Stoßen und kurze Hände. Aber sobald ich Taekwondo ausgepackt habe, war es für viele sehr schwer, sagen wir mal so. Ich nenne natürlich keine Namen, weil alle waren immer sehr nett zu mir. Und ich war sehr glücklich, dass ich überall mitüben durfte. Ja. Also ich war bei Kusang. Kusang war ein Ip Man-Schüler in der Schule, konnte ich immer mittrainieren. Von dem habe ich auch die besten Doppelmesser und Holzpuppen, weil der hat die gebaut immer. Ich war bei Wong Chung Leung in seiner Schule, der war auch sehr, sehr offen. Und seine Schüler waren alle sehr kampfbezogen. Ne. Da habe ich sehr viel Chisao trainiert und so, auch in der Leung-Ting-Schule. Ja, so. Und Chuchiling, unseren Lehrer, habe ich auch kennengelernt. Ja, so. Wobei mir ich am Anfang ja eher sein Bodybuilding-Partner war, weil das habe ich vielleicht noch nicht erzählt. Ich war ja auch Bodybuilder damals. Ja, also meine Muskeln waren relativ gut trainiert und sehr breit. Und Chuchiling sieht mich auf der Straße. So,
Das
hey!
war die Story, genau.
Hey, machst auch Bodybuilding, ja, so. Und dann habe ich ihn, ja, dich kenne ich vom Film, du bist der berühmte Großmeister, ja. So, und es war super, ja. Tütschling hat mich gleich zum Essen eingeladen, ich habe natürlich bezahlt, aber er hat mich eingeladen, ja, so, und es war super. Ja, aber er war noch nicht vom Kung-Fu in meinem Radar, weil damals war ich dann, ah, Wing Chun und aber trotzdem will ich auch noch was anderes lernen, aber ich habe ihn mehr als Schauspieler erlebt, noch nicht als Kung-Fu-Großmeister. Ja? Das war erst ein bisschen später dann. Aber ich kannte ihn schon sehr früh. Ja, und dann bin ich zu meinem ersten Lehrer gekommen, Cheng Wong, der hat in Shamshuipo Schule und der hat verschiedene Kung-Fu-Stile gemacht, unter anderem Wing Chun, Wang Chun, Drachenstil, Tai Chi, Bakwa, Sing Yi. Und er hatte für jeden Stil verschiedene Lehrer angestellt. Und das fand ich am besten, halt verschiedene Stile zu lernen. Und der hat mich auch sehr begeistert, wo ich in Hongkong war. War super. Hat auch kleine Vorführungen organisiert. Dann kamen so Leute und haben vorgeführt mit Hellebarden und Speere. Das habe ich dann noch nie live gesehen. Und ich so, ja, das will ich.
Warst du gleich hin und weg?
Ich war gleich hin und weg, ja. Das war halt so der Beginn, ohne viel jetzt Erfahrung zu haben. Der Beginn, ja. So.
Und wie hast du dann bei ihm angefangen? War das, du hast alles gleich gelernt oder wie war das für dich?
Ja, ich habe verschiedene Stile gleich gelernt. Ja. Meine erste Stunde war Drachen-Kung-Fu. Da muss man dann diese Schrittarbeit lernen und die Atmung und leere Brust, volle Brust. Ja, Tan, To, Fa, Cham, diese grundsätzliche Körperarbeit. Ja, habe dann. Er hat es irgendwie, halt die Stunden waren immer, viele Leute waren dort. Und nebenher muss ich dann meine Syrlim-Tau verbessern, das hat er ja auch unterrichtet. Ja, und dann habe ich angefangen mit seiner Frau Wang Chun, weil seine Frau war Wang Chun-Meisterin, Fanny Chen. Ja, und dann Tai Chi muss ich auch gleich lernen und Bakwa. Das war natürlich, in der Zeit war ich Teenager, ja? War langweilig. Das war das Furchtbarste. Aber es war gut, Cheng Wong hat darauf bestanden, dass ich alle Stile praktiziere. Ja? So, das heißt, er hat gesagt, entweder mache ich alles oder ich kann nicht lernen von ihm. Ja, und da bin ich heute sehr dankbar, weil diese Breite habe ich mir beibehalten als Kung-Fu-Meister. Ja? So, ich bin der Meinung, dass man das Kung-Fu ruhig breit auch lernen sollte, wenn man Zeit hat. Ja? Wenn man Zeit hat, wenn man keine Zeit hat, dann nicht. Ja, aber ich habe ja Zeit, ich habe mich dann fokussiert auf das Kung-Fu. Ja. Ich habe auch Tung Wei gelernt bei ihm. Ist auch ein sehr interessanter nördlicher Stil. Hung Fat habe ich auch ein bisschen gelernt. Das war meine erste Begegnung mit diesem Hung-Stil. Hung Fat, Hung Ga, Hung Kuns hängen ja alle nah zusammen. Ja, das hat mir damals schon sehr gut gefallen, weil die dann auch diese isometrischen Übungen, die mir als Bodybuilder natürlich dann noch mehr gefallen haben.
War das für dich schwierig, die einzelnen Stile nicht zu vermischen? Oder war das okay, wenn auch irgendwas vermischt wurde?
Ja, es war zu schwer zu verstehen manchmal. Ja? Was ist jetzt Wing Chun? Was ist Wang Chun? Was ist Drachenstil? Es war in den ersten Jahren alles durcheinander in meinem Kopf. Ja? Weil ich konnte ja auch, mein Lehrer konnte kein Englisch. So, ich war immer auf meine hübschen Freundinnen in China angewiesen, die mir dann übersetzt haben. Ja, so, aber die Lili Chang war dann auf einmal weg und dann musste ich jemand anders finden. Ja, so. Und dann habe ich das manchmal durcheinander gebracht. Ja. Zum Beispiel, die Namen sind ja anders. Ja. Mhm. Wenn du zu dem zum Beispiel Tanzhaus sagst, im Wing Chun sagst du im Wing Chun Tiusau. Anderer Name. Ja. So, da kommen wir durcheinander. Und mein Lehrer, der hat hauptsächlich Wing Chun gemacht. Ja, seine Frau Wing Chun und seine Assistenzlehrer die anderen. Aber er hat immer in Wing Chun Namen geredet. Und das war dann sehr verwirrend, als ich dann entdeckt habe, halt mein Großmeister Weiyan sagt da ganz andere Namen. Oder mein Großmeister Lam Won Gong im Drachenstil, der sagt ganz andere Namen wieder. Ja? So, das war dann verwirrend. Aber die Übungen letztendlich sind doch sehr. Also Kung Fu hat auch so eine Einheit. Jeder muss lernen, wie man die Hüfte, die Kraft in alle Richtungen bringt. Ja? Egal, ob du jetzt Tai Chi lernst oder Hung Ga oder Wang Chun. Die Bahnen sind schon sehr ähnlich. Oder dass man Chi Sao hat, bei jeder Stil hat Chi Sao in Hongkong. Manche meinen immer, das wäre nur Wing Chun oder Tai Chi. Aber auch Drachenstil hat der Chi Sao oder Hungar hatte auch Chi Sao. Ja, also es gibt schon im Kung Fu so eine Einheit, was ich von früh auf festgestellt habe. Ja, so, die auch mein Lehrer gesehen hat und mein, ja, so, und all die Lehrer, die ich hatte, hatten mir die Einheit im Vordergrund.
Wie ging es dann weiter? Ich kenne ja deine Story, deswegen frage ich natürlich auch so gezielt, weil ich ja weiß, dass es weiterging. Du warst dann irgendwann in Hongkong und dann gab es so einen ganz schönen Moment, den hast du selber erst im Nachhinein begriffen, so irgendwie vor chinesischem Fernsehen.
Naja, es, schon das erste Mal, wo ich dort war, gab es so Momente wie, das kommt mir alles sehr vertraut vor, wie wenn ich hier schon immer war. Also es war so ein Wiedererkennen, weniger nur das Neue, sondern auch ein Wiedererkennen. Als ich bei meinem Großmeister das erste Mal stand, war das auch, musste ich auch heulen. Ne? Ich wusste auch nicht, warum ich heulen musste. Ja? So ein Wiedererkennen. Ja. So, Training war natürlich immer spannend. Besonders halt am Anfang habe ich die Kämpfe geliebt. Also in Hongkong war halt dies so üblich, man hat immer gekämpft mit allem. Also man ging entweder in den Park oder aufs Hochhausdach mit Arzt oder ohne Arzt. Ja. Das habe ich geliebt. Man ging immer kämpfen und danach essen.
Ja, voll. Ja, genau.
Erst kämpfen, dann essen. Ja, also, und ich fand es super. Ja, da habe ich viele schöne Erlebnisse gehabt. So erst, dass man sich bekämpft hat und man hat halt alles ausprobiert, ja, weil es waren ja jetzt keine Regeln in dem Sinn. Ja, so, ich habe mal einen Augenstich ausprobiert und es hat sogar funktioniert. Dann meine Augen, aber ist Gott sei Dank nichts passiert, aber schon ein Augenstich kann wirklich auch im Kampf beenden, habe ich da, oh ja. Ja, die Hingabe halt fand ich sehr schön, der chinesischen Schüler, also die waren total hingebungsvoll und die sind auch stundenlang immer in der Schule. Bei uns kommen die Leute immer, was weiß ich, eine Stunde und müssen dann wieder gehen. Aber in China war das, dass die dann, die waren auch am Wochenende da und die haben dem Sifu immer geholfen, bei allem. Das fand ich sehr berührend. Das hat mich sehr berührt. Da war der Jimmy, war Ambulanzfahrer. Der war immer so inbrünstig beim Üben und das hat mich sehr begeistert. Ja, viele schöne Sachen erlebt in Hongkong.
Wieso denkst du, dass du es wiedererkannt hast?
Naja gut, ich bin Buddhist und glaube halt an frühere Leben und so. Von daher ist, ich denke schon, dass man das merkt, wenn man schon mal was gemacht hat oder wenn das halt so ganz tief in einem ist. Ja, für mich war nie die Idee, ob ich Kung Fu mache oder nicht, sondern ich wusste, wo ich das erste Mal gehört habe, ich mache Kung Fu. Ja. Ich wusste nur nicht meinen Weg. Der Weg hat sich hinauskristallisiert. Und Hongkong war ganz sicher meine Heimat. Ja, so. Ja, das war irre, ja. Ja. Aber das kann man schwer beschreiben. Das ist halt so ein Gefühl, so ein Wiedererkennen. Das ist auch heute so. Manche Schüler finden mich, die erkennen das wieder. Mhm. Ja, das sind die Schüler, die zu einem halten und immer zu einem halten und ganz eng sind. Da hat man schon viele Leben für Kung Fu gearbeitet, viele Menschen beschützt mit Kung Fu. Und das merkt man einfach, ja, diese Zusammenhalt. Manche Menschen, mit denen hat man auch das, aber man kann auch in diesem Leben auf Distanz auch zusammenarbeiten, ne? Wie wir zwei. Wir kennen uns ja auch schon ewig und du bist ja auch ein Pionier und wir sehen uns immer mal wieder, aber jeder hat so seinen Bereich und arbeitet dort.
Ja, wir kennen uns, ich denke, mehr als 20 Jahre und treffen uns auch immer und immer wieder an den unterschiedlichsten Orten. Ich weiß noch, wie wir uns in Spanien, in Valencia getroffen haben. Das war ja auch ein Erlebnis, so ich sehe dich in Spanien. Ja. Und dann, wie ging es weiter? Du hast dich ja dann ein bisschen auf das Wing Chun fokussiert.
Also auf Kämpfen. Und ich habe dann gemerkt, dass Wing Chun Grenzen hat beim Kämpfen und Taekwondo. Ja? Und beim Wing Chun habe ich dann gemerkt, oh, das funktioniert gut beim Kämpfen. Ne? Weil die Distanz überbrücken, schlagen und aber da auch noch hinwerfen können, das hat halt Wing Chun mehr wie Wing Chun. Und auch die Balance halten können. und die Schlagkraft auch entwickeln wie Südshaolin, ja, wie aus einem Hunga und Choelefat. Diese Mischung macht halt diesen starken Südshaolin-Kämpfer. Ich würde mich als Südshaolin-Kämpfer bezeichnen. Ja, so, Wing Chun ist ein Teil davon. Ja. Das habe ich damals dann halt ganz stark gesehen, weil mein Lehrer war halt sehr guter Kämpfer. Also mein Großmeisterlehrer, der Wei Yan, der hat ja so eine Schule gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat dort auch Yip Man eingeladen und Chu Chung Man und ganz viele Großmeister, die haben auch viel gekämpft. Und die haben auch eigentlich schon das herauskristallisiert, Südshaolin-Kämpfen. Ne? Da waren Wing Chun-Leute, Hunga-Leute, Choelefat-Leute, Tai Chi Bring, Mantis, Großmeister war dort. Und die haben versucht, auch einfach durch Kämpfen rauszufinden, was sehr effektiv ist im Kampf. Und das hat mein Großmeister mir halt beigebracht und das war halt schon sehr effektiv. Ja, so. Und da ich damals ganz stark im Kämpfen war und halt wollte ich das, habe ich mich auf Wing Chun spezialisiert, genau. Ja, aber ich habe trotzdem die anderen Sachen weitergemacht, ja, wie Tai Chi, Bagua, ja, so und Drachenstil. Und dann Hunga habe ich dann ja auch angefangen zu lernen, weil Hunga ist auch wunderschön, wenn man jetzt die Körperarbeit gut lernen will. Und das, besonders im Hunga finde ich auch das, die Qi-Entwicklung besonders. Ja. Das hast du in den anderen Stilen schon auch, aber nicht so fokussiert. Ja. Ja.
Gefällt mir natürlich sehr gut, wenn du dich als Südshaolin-Kämpfer bezeichnest. Logischerweise gefällt mir das sehr gut. Und ja, ich denke, wenn ich so das anschaue, dann ist schon das Kämpfen sehr zentral. Wenngleich man am Anfang das vielleicht gar nicht so sieht, wie wichtig das ist. Weil viele Schüler in Hongkong, die sehen zuerst das Kämpfen nicht. Und dann plötzlich geht die Tür auf und es wird nur noch gekämpft und gekämpft und gekämpft. So wie auch Chiu Chiling, unser Lehrer, da mir erzählt hat, hat mir erzählt, früher wurde ständig gekämpft. Es wurde immer gekämpft. Bei allem und bei jedem wurde gekämpft. Und irgendwann, aus irgendeinem Grund, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber es ist tatsächlich so passiert. Aber mir gefällt es natürlich sehr, wie du das erklärst und wie du das da von dir gibst, weil ich finde das sehr schön, wie du das ausdrückst.
Ja, was in Hongkong halt war, dass halt die Leute, die hauptsächlich mit Kämpfen dann geübt haben, viel waren halt die Wing Chun-Leute, die Tai Chi-Leute, was man gar nicht denkt, die waren große Kämpfer in Hongkong. Und die Wing Chun-Leute natürlich, die waren nicht so viele, aber die waren halt im Daida-Clan. Und die Choelefat-Leute, ja, das waren jetzt die bekanntesten Kämpfer, die ständig gekämpft haben. Also wenn ich in Hongkong war, wusste ich schon, ach, ich gehe in die Schule, da kann ich gute Sparring machen. Die waren auch alle offen, das war halt das Tolle. Ja. Also du bist in der Schule und man konnte gute Kämpfe machen. Das ist heute auch nicht mehr so. Ja. So, weil damals war das auch nicht schlimm, wenn man verloren hat. Ja. Man hat dann gelernt. Ja, man hat den Stil auch nicht gewechselt. Oft war ja dann oft, dass man so, teilweise wird es ja oft als Macht benutzt. Wenn ich jetzt gewinne, dann muss ich den Stil wechseln. Aber das war in Hongkong nicht so. Ja. Ja, Chu Chiling hat auch viel gekämpft, hat er mir erzählt. Er hat gesagt, er hat immer gegen Wing Chun Leute im Hongkong Park gute Kämpfe und hat die vermöbelt. Ja, so. Aber er hat mir nicht mehr.
Er hat mir auch erzählt, gegen Thai-Boxer früher hat er gekämpft und ja, dass er auch gegen Profikämpfer damals, und hat aber auch seine Erfahrung so mitgeteilt, dass nicht immer alles gut ging. So wie du es jetzt auch angesprochen hast, da gab es natürlich auch Momente, da hat er wahrscheinlich nicht gewonnen, so gemäß seiner Erzählung. Und ich denke, das gehört natürlich dazu. Man kann nicht immer nur gewinnen, sondern es ist natürlich ein Lernprozess.
Klar, man muss halt seine Methode weiter behalten. Ja? Wenn man immer gewinnt, hat man halt die Luschen rausgesucht. Man kämpft nur gegen schlechte Leute, dann gewinnt man immer. Ja, ich habe schon gegen gute Leute gekämpft. Also auch gegen Chinesen, die gut waren. Also in Südchina denkt man, wir sind alle so klein. Ich hatte dann mal einen Kampf gegen Yip Man Wing Chun. Da dachte ich, oh, leichter Kampf und so. Na, komme ich zu einer, also es war in einer Arztpraxis. Dann komme ich rein, da steht ein 2 Meter hoher Chinese. Sagt, kann das sein? Wieso ist das groß? Ja, der Kampf war nicht leicht. Und da habe ich das mit dem Fingerstich noch gemacht. Ja? Und wir haben dann so und so. Und ich habe irgendwie, hat er mich kontrolliert mit seinen langen Armen und der war sehr schwer. Und dann habe ich in die Augen gewischt ein paar Mal und dann habe ich Zugang gehabt. Also, aber das war nicht leicht und später habe ich mir auch Gedanken gemacht, warum konnte er mich kontrollieren? Ja? Was habe ich falsch gemacht? Das ist ja sehr wichtig, dass man versteht, was war falsch, was die Analyse. Ja, und mein Großmeister im Wing Chun, der Wayan, bei dem ich ja dann Privatschüler wurde, der war auch der Meinung, man muss ständig kämpfen. Der hat mich auch überall hingezogen und hat auch Sportwettkämpfe unterstützt. Der hat auch Sanda-Kämpfe unterstützt in Hongkong. Und wir hatten dann Herausforderungen gegen Thai-Boxer, weil du es angesprochen hast. Wir hatten auch Probleme mit Thai-Boxer. Das war so in den 80er Jahren, Ende 80er Jahren. Die Thai-Boxer waren so hochnäsig, die dachten, sie können mit uns spielen. Und dann haben wir ein spezielles Training gehabt, Wing Chun gegen Thai-Boxen mit Großmeister Wayan. Da hat er viele tolle Sachen ausgepackt, die ich heute noch unterrichte. Ja, mit Kopfstöße und reingehen und das war. Aber das kam auch erst mit dieser Thai-Box-Herausforderung, ja? Weil die haben erstmal ein paar meiner Kung-Fu-Schüler vermöbelt. Und dann hat Wayan gesagt, das geht nicht, du musst auch mal. Also, ja, und dann wurde ich so der, ich wurde immer gerufen dann, wenn irgendwo Probleme war, dann hat man mich gerufen, ne? Wenn ich dann nach Hongkong kam, wusste ich schon, oh, mein erster, zweiter Tag sind schon Kämpfe organisiert. Das war die Härte.
Wie war denn dein Unterricht unter Wayan? Wie muss man sich das vorstellen? Weil du und ich, wir wissen, wie es ist, Unterricht unter einem Großmeister, einem chinesischen Großmeister. Aber erzähl doch vielleicht den Zuschauern mal, wie das so für dich als Deutscher war, als du so die ersten Stunden unter Wayan hattest.
Ja, das war ja, ich weiß noch wie heute, 1986 habe ich begonnen, von Wayan zu lernen. Ja, ich bin dahin, ich war ja, was weiß ich, 26 und Wayan war schon über 70. Da bin ich nach Dai Da Klan und dachte ich, sag mal, wieso gehen wir jetzt hier hin? Und da hat die Fanny Chan gesagt, ja, das ist mein Lehrer, du musst da unbedingt hin. Ja, also der ist der Beste. Und dann bin ich dahin und sehe so Opa mit Anzug und Krawatte, der mit dem anderen Opa mit Anzug und Krawatte so hin und her so Übungen macht. Ja. Ich dachte, das kann nicht sein, oder? Was sollen wir hier? Also ich war natürlich auch ja nicht, es war natürlich zu jung und ich wusste nicht, wer er ist. Ich wusste auch nicht, was Dai Da Klan ist. Ja. Das ist natürlich der berühmte Ort ist. Wusste ich ja nicht. Das sieht ja aus wie eine Markthalle. Ja. So, das erste Training, als der alte Mann, also was später der Großmeister Wayan, der ja hinter mir in dem roten Bild ist, er hat dann gesagt, ob ich nicht auch mal ihn ausprobieren will. Und da dachte ich, um Gottes Willen, ich will den ja nicht irgendwie wehtun. Ja, so, ja. Und, aber der hat mir dann schon gezeigt, dass er mit seinen Schlägen und Hebeln und Würfansätzen mich schon kontrollieren kann. Das hat mich schon beeindruckt. Aber das Training, du fragst nach dem Training, das Training ist halt völlig unorganisiert. Also der chinesische Großmeister wie Großmeister Chuchiling oder Großmeister Wayan haben eine ganz andere Art zu unterrichten, eher wie ein Gedicht. Du lernst was unstrukturiert, also für uns unstrukturiert. Ja? Also ich muss zum Beispiel alle Übungen mitmachen mit Großmeister Wayan, ja? Alle auf einmal. Nicht A, B, C, D, E, sondern alles auf einmal. Ich wusste gar nicht, was eigentlich passiert ist. Weil der Großmeister Wayan hat noch nie mit westlichen Leuten in Kontakt. Ja? Während die Fanny Chan auch schon, also meine Wing Chun-Lehrerin damals zuerst, die hatte schon westliche Leute unterrichtet und hatte ein gewisses Programm sich erdacht für Westler. Aber Wayan hat mich so unterrichtet, wie er halt unterrichtete. So, und das war natürlich sehr im Anfang unstrukturiert, ja. Ja, so und viel mit Kämpfen und Ausprobieren. Ja, so war bei ihm. Ja. Aber man muss noch unterscheiden zwischen Privatunterricht und Gruppenunterricht. In Deiterklang gab es ja auch Gruppenunterricht. Das hat Großmeister Tang Yik und Großmeister Chichungman angeleitet. Die haben viel weniger gemacht und strukturierter, aber dafür ganz wenig. Also zu wenig eigentlich. Ja, wenn du kämpfen damit willst, das geht nicht. Also verstehst du, man steht parallel und macht dann irgendwelche so Partnerübungen, überhaupt kein Distanzgefühl, keine Bewegung, um halt den Unterricht leicht zu machen. Das ist schon eine Verwestlichung des Unterrichts. Ja, so Großmeister Weihan war sehr, sehr herausfordernd. Und wer mit Großmeister Chuchuling ein Seminar macht, dem geht es, denke ich, genauso. Ja, so der macht super Sachen, auch vom Kämpfen her. Großmeister Chuchuling ist auch einer, finde ich, der ganz tolle Kampfprinzipien von Südschaolin auch vermittelt. Einer der wenigen Hungarmeister, die das machen. Die meisten machen hauptsächlich nur Formen und irgendwelche Traumanwendungen. Aber Großmeister Chuchuling hat wirklich Erfahrung. Ne? Der hat, aber man versteht ihn oft nicht, weil er in seinem System ist. Das muss man erstmal erforschen. Ne? Und da helfen halt Leute wie du. Ja, also die halt, wie unsere Aufgabe ist, das zu übersetzen, was die Großmeister machen. Nicht nur zu übersetzen, sondern auch noch in unsere Kultur bringen. Und das ist eine schwere Herausforderung. Ne? Ja.
Wie war es denn für dich? Du hast ja vorher kurz erwähnt, du warst ein junger Kämpfer und da war der alte, in Anführungszeichen, Weihan. Hattest du tatsächlich die Möglichkeit, mit ihm zu üben? Und hat sich deine Meinung dann geändert, als du mit ihm geübt hast?
Ja, also ich konnte mit ihm üben und hat meine Meinung schon geändert, weil er hat starke Kraftwinkel gemacht, wo ich dann mit meiner jungen, starken Kraft nicht weiterkam. Das habe ich so noch nicht in Hongkong bis dahin erlebt. Ja, ich war in verschiedenen Schulen und alle chinesischen Meister, die ich so damals gefunden, also damals, die konnten mit dieser unbändigen Kombination von Bodybuilding, Taekwondo und Wing Chun nicht umgehen. Ja, ist ja klar, ich hab mit 150 Kilo Bankdrücken gemacht, das muss man sich mal vorstellen. Also ich war richtig kräftig, nicht nur ein bisschen kräftig. Also heute nicht mehr, aber damals war ich so richtig. Ja, so, und damit konnten die nicht umgehen. Ja. Da muss man schon lang trainieren, um damit umgehen zu können. Und Weihan konnte damit umgehen. Aber er war auch der Einzige, der damit umgehen konnte, in der Wing Chun-Familie, so richtig. Alle anderen, die ich kennengelernt habe, habe ich halt dann lassen. Aber als westlicher Mensch hat man schon, wenn man jetzt Bodybuilding macht und Fitness, viel Kraft. Das ist für viele schon schwer in Hongkong gewesen. Weil viele auch den Kraftaspekt nicht berücksichtigen. Ne? Was sehr, sehr wichtig ist, dass man auch die äußere Kraft trainiert. In Schnelligkeit und Ausdauer und diese Sachen werden oft vergessen, besonders aus dem Lager, wo ich komme, ja, aus dem Wing Chun, Wing Chun, Tai Chi, da vergessen die Leute oft, dass neben dem Internal auch das External wichtig ist. Und das brachte ich natürlich sehr viel mit. Und Weihan war auch sehr kräftig für einen Chinesen. Darf man auch nicht, der hat schon sehr, war auch breit und relativ schwer. Ja, und hatte halt ganz viel Kampferfahrung. Der hat ja schon mit Yip Man gekämpft. Also tatsächlich mit Yip Man, war auch einer, der mit ihm gekämpft hat schon. Ja, mit Chichungman, also mit vielen Größen hat er gekämpft. Und jeden Tag haben die sehr viel Sparring gemacht. Ja? Sparring heißt freie Übungen. Also nicht nur Technikübungen. Ne? So, Weihan war sehr gut. Ja? Da war ich begeistert und wurde dann sein Schüler. Der einzigste westliche Schüler in Deiterklan und der letzte Schüler in Deiterklan. Ja, also Deiterklan heißt die Schule, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden ist. Und ich habe mich dann hauptsächlich aufs Wing Chun auch konzentriert, weil Wing Chun im Aussterben war. Ja, also es hat mir dann leid getan, als Weihan gesagt hat, hey, der Stil stirbt aus. Wir haben einen Fehler gemacht, wir sind alles reiche Leute gewesen und haben wenig Schüler, nur die Söhne gehabt. Und die sind alle irgendwie dann auf Universitäten und wir haben kaum Leute gehabt und wir stehen jetzt vor dem Ruin eigentlich des Stiles. Es gibt kaum noch Leute, die letzten haben aufgehört. Und er kennt nur noch sich und den Lao Zhilong, der hat noch gelebt damals. Der ist dann 91 gestorben. Ja, also das waren die letzten zwei, die er kannte, die er mir gesagt hat. Ja. Es gab zwar noch andere, aber die haben aufgehört damals oder haben dann keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Das habe ich dann aber viel später erst erfahren. Ja. Aber zu dieser Zeit dachte ich, wir sind die Einzigen auf dem Planeten, die Wengchun war. Und ich muss es bewahren. Ne? Ich muss es schützen. Ja, und Wing Chun kennen Millionen von Leuten. Da bin ich jetzt nicht so wichtig. Ja, auch Hungar auch nicht. Gibt es ja so viele Großmeister und Meister. Drachenstil auch. Tai Chi auch. Aber Wing Chun ist der Stil, denn, wo ich gesagt habe, okay, ich helfe, dass der Stil überlebt. Ja, das habe ich ja auch geschafft. Ja. Das, Wing Chun wurde im Anfang noch verhöhnt. Stellt euch vor, Liu Qing hat geschrieben, Wing Chun gibt es gar nicht. Am Anfang, als ich angefangen habe, Wing Chun zu unterrichten, hat er gesagt, das ist Lüge, es gibt es gar nicht. Ja. Und danach hat er ein Buch geschrieben, wo er dann doch gesagt hat, ja doch, das gibt es und das ist da und da. Und hat es ja dann erforscht. Vielleicht hat er es auch damals nicht gewusst. Ja, so, und dann wurde es ja auch aber durch meine Arbeit eigentlich anerkannt, weil ich auch die ganzen Übersetzungen gemacht habe. Ich wusste selber auch nicht die Geschichte vom Wing Chun, die muss ich auch immer übersetzen. Heute beziehen sich alle auf die Information, die ich damals übersetzt habe. Ja, da gab es ja keiner. Keiner wusste, was Wing Chun ist. Alle verwechseln es ja mit Wing Chun. Wing Chun ist, ich tue das Eternal Spring. Ja, Wing Chun ist Beautiful Spring, sind zwei verschiedene. Und die haben sich über die Geschichte dann zu zwei verschiedenen Stilen entwickelt. Auch wenn sie früher zusammen waren. Ja? Auch Hungar gehört da ja dazu. Ja? Also Hungar, die Fong Wing Chun ist ja auch nach Churchilling die Begründerin auch von Wing Chun. Ja, so. Ja, und der Wing Chun-Stil hat halt viel zu wenig Leute. Auch heute noch, es ist zu wenig. Ja.
Was hast du dann gemacht? Du bist dort gewesen, hattest das gelernt von Wei Yan. Wie ging es dann weiter? Weil du hast ja das angenommen, aber die Frage war ja auch, will er es dir geben und wie gibt er es dir?
Na gut, ich war bei ihm ja 20 Jahre Privatschüler, ja, von 1986 bis eigentlich 2002 ist er dann gestorben. Also in der Zeit, ja, so war ich ja sein Privatschüler eigentlich und habe jedes Jahr mit ihm geübt, so wie er halt Zeit hatte. Ja, so, und das muss man auch, weil Wing Chun ist auch, man muss das, um das zu verstehen, lange üben. Ich hatte sehr schnell natürlich das Kämpferische verstanden, aber es ist ja nicht nur Kämpfen, ja. Heute bin ich ja älterer Meister, ja, über 50. So heute merke ich, wie wichtig die anderen Sachen auch sind, wie Körperarbeit, Atemarbeit. Die haben mich ja damals nicht so interessiert, aber er hat mir das auch beigebracht. Gehört ja auch zum Stil. Ja, so. Ja.
Ja, irgendwann den Moment, als er dir das Zertifikat, die Nachfolgschaft überreichte.
Ja, das war dann, als ich mit 70, 75 Schülern in Hongkong war, wollte er einfach was Äußerliches auch machen. Ja. Eigentlich genügt es ja, wenn er das sagt als Großmeister. Ja, so, das ist ja sein Recht von Mund zu Mund, von Herz zu Herz. Ja, so. Und er wollte aber auch dann nochmal was Persönliches mir geben. Das war dann halt im Beisein vom chinesischen Fernsehen und von verschiedenen Meistern. Und er hat mir dann einen Schriftzug, also so einen Schriftzug gegeben, dass ich sein Nachfolger bin, sein Successor. Ja, so. Und es war schon sehr, sehr berührend, sehr schön. Ja, aber die Übertragung ist letztendlich der Unterricht. Die Urkunde nicht so sehr. Ja? So, die Urkunde ist oft für andere nach außen hin sehr wichtig, aber dass ich mit ihm 20 Jahre geübt habe und nicht aufgehört habe und weitergemacht habe, das war so, denke ich, das Wichtigste.
Das denke ich mir auch, weil das ist ja die große Arbeit. Das Schriftstück ist nur wie du schon erwähnt hast, das Zeichen nach außen sicherlich wichtig, das würde ich gar nicht unterschätzen, aber natürlich, du hast recht, die Arbeit ist der Unterricht, die 20 Jahre, in denen du geschwitzt und gearbeitet hast, ganz klar.
Ja, und indem ich zugehört habe. Du kennst ja chinesische Lehrer, die reden halt auch mal 3 Stunden. Und du musst dann, sitzt dann halt am Tisch 3 Stunden. In dem Moment verstehe ich vielleicht noch gar nicht, wie wichtig das ist. Aber der erzählt dir gerade das Wichtigste, was eigentlich von der Philosophie. Und du bist so dumm und schläfst hier ein.
Ja.
Du kennst es ja, weil du verstehst oft dann auch nicht, um was geht es jetzt her. Ja, so genau den Point, den Punkt, so logisch, wie wir oft reden, ist es oft nicht. Ne? Sondern es sind so, warum erzählt er mir jetzt von dieser Geschichte was, ne? Wo man dann am Anfang gar nicht versteht. Und trotzdem immer wieder zuhören, immer wieder da sein, das über 20 Jahre lang, dann weiß man langsam, um was es geht. Ja, das ist auch heute so. Man kann nicht Kung-Fu-Großmeister werden oder selbst Meister, wenn man nicht Zeit verbringt bei seinem Meister. Und man muss ihm auch zuhören, nicht nur kämpfen. Ja, das Problem, ich habe viele Kämpfer angezogen, ja, das ist auch schön. Aber das Problem bei Kämpfern ist oft, die hören oft nicht zu. Denn es ist langweilig, wenn man ihnen was sagt. Wenn man ihnen eine Stunde von was erzählt, von irgendwelchen Prinzipien, dann sage ich, jawohl, jetzt lass uns mal. Nein, auch das gehört dazu. Und das habe ich auch von Anfang an ertragen in Hongkong. Es war nicht immer nur kämpfen, sondern ich musste auch stundenlang, besonders halt beim Essen immer, also die Tradition war immer, wir haben trainiert und dann gegessen. Und beim Essen wurde stundenlang über Wang Chun geredet.
Ja.
Mein Lehrer hat Peking-Ente, hat er am liebsten gegessen. Ne? Sein Lieblingsrestaurant und diese leckere Peking-Ente immer. Ja, so. Naja. Aber trotzdem, ich hätte noch mehr zuhören müssen. Verstehst du? Weil ich habe vieles habe ich aufgenommen und konnte es dann später wieder übersetzen und so, aber ich habe auch vieles nicht aufgenommen. Zum Beispiel die erste Begegnung mit ihm habe ich keine Aufnahme, nichts. Und das nicht mal ein Foto. Das finde ich sehr, sehr schade. 86. Es war einfach zu früh, da gab es keine Handys, da konnte man nicht so leicht irgendwas aufnehmen. Ne?
Ja.
Und dann die erste Videokamera war so groß.
Ja.
So bin ich dann in Hongkong rumgelaufen. Ja, nicht mit dem kleinen Handy, wo du überall hast. Ja, und da das, der Vajan hat noch so viel erzählt und so viel, und ich habe viel auch teilweise nicht ganz nur bruchstückhaft. Ne? Von seinen Geschichten, von seinen Erlebnissen. Der hat auch so Generäle gekannt. Ja, so, weil der war ja so in dem demokratischen China, die dann nach Taiwan ausgewandert ist, und der kannte so Kung-Fu-Generäle und hat da ganz viele Storys erzählt, wie die gekämpft haben. Und da weiß ich wenig mehr. Hauptsache die Wang Chun-Sachen, die habe ich halt aufgenommen.
Zum Glück.
Zum Glück, ja.
Aber es ging mir so ähnlich mit Zhu Kao. Ich war die ersten Male dort und ich habe die Relevanz nicht erkannt. Ich hatte x Stunden mit Zhu Kao, x Unterrichte, an denen er anwesend war. Ich habe kein einziges Foto mit ihm.
Ja gut, das ist natürlich, ja, das kenne ich. Ja, aber es ist toll, dass du ihn kennengelernt hast. Ich habe ihn nie kennengelernt, ich habe nur die Mutter kennengelernt. Zhu Kao hätte ich auch mal gern kennengelernt. Ja.
Ja, war eine eindrückliche Persönlichkeit, hat mich tief beeindruckt.
Ja, meistens dann im Nachhinein erkennt man die Tiefe. Ja.
Ja.
So.
Ist so. Ja, wie ging es dann weiter für dich? Weil du warst dann chinesischer Großmeister, kamst wieder zurück nach Deutschland und ja, dann?
Naja, ich bin immer auch hin und her, ja.
Ja.
Hin und her, ja, so, weil ich habe gemerkt, dass ich in Hongkong nicht leben kann und dass ich besser hier leben kann, im Westen, ja, so, und dass ich am besten hier unterrichte und dort dann lerne und halt diesen Spagat mache, ja, so, weil ich war auch immer fix und fertig, nachdem ich nach Hongkong kam, ja, also die Umstellung ist schon groß, dann muss man entweder ganz dort leben. Ja, also, aber so fand ich es dann am besten, hin und her. Ja, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo
waren wir? Ich habe gefragt, wie es nachher weiterging für dich, als du, du hast ja deine Schule hier dann aufgemacht in Bamberg.
Aufgebaut, genau, und habe dann immer mehr Schüler gefunden. Ja. Und bin aber immer wieder zurück und Vajan wollte auch, dass ich weiter forsche und weiter lerne von verschiedenen anderen Wang Chun Großmeistern. Ne? Das war auch sehr interessant. Der hat mich halt zu Großmeister Pang Nam geschickt, zu Großmeister Pak Choing. Ja, ich habe viele von vielen gelernt, die Freunde waren von Großmeister Vajan. Und was vielleicht für dich auch interessant sind, die meisten Großmeister waren Wang Chun, haben Wang Chun gemacht und Hunga.
Oh, okay.
Wang Chun war das immer üblich. Ja, auch die Lo-Familie haben Wang Chun und Hunga gemacht. Auch Tang-Familie letztendlich haben viel aus dem Hunga. Also die Schnittmenge zwischen Hunga, Wang Chun und Wing Chun, meistens haben alle immer die drei Stile gemacht. Mhm. Pak Choing hat alle drei, Pang Nam konnte alle drei Stile. Aber in China war das meistens das Village Hunga. Ja, das ist ein bisschen anders, ja. Und die Lo-Familie, die Lehrer von Vajan, waren auch Hunga und Wang Chun Leute. Ja, ja, das finde ich auch sehr spannend.
Ja, die Verbindung ist ganz offensichtlich, denke ich.
Ja, 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 ja. Von der Geschichte her und so, ja. Ich habe ja jetzt auch Roten Chunge Kung Fu gelernt, diese Holzpuppe, die ist ja auch zwischen Wang Chun und Hunga. Ja, also, die sagen zum Beispiel, dass das ganze Wang Chun vom Hunga kommt. Ja. Gibt es auch die Meinung, dass Hung Hei Gun letztendlich mit seiner Frau auch die Wang Chun-Linie ins Leben gerufen hat, ja? Mit Chi Sim natürlich. Ja, so. Aber das wissen wir heute alles nicht mehr. Ja? So, ich tue die Geschichten alle immer teilen. Es gibt auch Geschichten, dass es nicht über Hung Hei Gun geht, ja? Sondern über Chi Sim und über andere Leute, Wong Wabo, Loing Yi Tai. Aber manche haben auch Hung Hei Gun drin im Wang Chun. Ja, so. Ja. Also ich war immer interessiert, sehr viel zu lernen auch und weiter zu forschen, bis heute ja noch. Und gleichzeitig unterrichte ich meine Schüler im Westen. Ja, ich habe mal unheimlich viele Schulen gehabt, ja, in Polen, in Italien, in Holland, in England, ja, ganz, ganz viele Schulen. Und ja, so ist nicht so einfach, alle zusammenzuhalten. Weil dann gehen andere Geschichten ab, wie Politik oder du musst dich auf einmal mit anderen Sachen beschäftigen. Ja? Und deshalb war ich nie bereit. Dann habe ich gesagt, okay, lieber, ich lasse wieder viele los und konzentriere mich ganz auf meinen Kung Fu. Ja? Das war so mein Weg, wo ich für mich gefunden habe. Ja? Ich wollte nicht zum Warrior im Schreiben und Bekämpfen der Leute werden. Das gibt es ja in unserem sehr viel auch. Leute sagen, der ist gar kein Meister, der ist gar kein Großmeister, der ist was weiß ich alles. Ja, so, aber das ist ja ein Lebensstil. Ja? Das ist, man sieht es ja an den Taten, ob jemand Meister ist oder nicht. Ja, wie du hast ja viele Schüler, du machst viel, unterrichtest viel. Ich meine, ja, Martin ist kein Meister. Ich meine, was soll das Blödsinn? Ja? Also, ja. Aber dem bin ich dann begegnet, als ich eine riesen Organisation auf einmal hatte, mit mehreren tausend Anhängern und ja, so, und mein Wunsch war ja jetzt Wang Chun auch richtig weiterzugeben. Und dann wollten Leute mit viel Geld Titel bei mir kaufen. Das habe ich
dann. Oh, okay.
Oder kennst du es ja, da will der eine eine Urkunde, der will dir eine Urkunde geben, dafür musst du ihm auch eine Urkunde geben. Ja, so, da habe ich gesagt, das mache ich nicht, Zupfzeug. Ja, und dann habe ich mich wieder mehr auf das Kung Fu konzentriert, dann ist meine Association wieder mehr geschrumpft. Ja, so Gott sei Dank. Und da ging es mir auch viel besser wieder. Ja. Die Zeit der höchsten Ausdehnung war für mich unangenehm vom Persönlichen. Ja. Da musste ich mich wieder aufs Kung Fu besinnen, dass es wieder besser ging. Ja, weil es ging dann am Schluss nicht mehr um Kung Fu, sondern nur noch um Streitereien. Ja, so. Und Kung Fu löst Konflikte, ja? Wenn man Kung Fu macht, ja? Man muss immer wieder ins Jetzt kommen, immer wieder in seine eigene Kraft spüren. Ja, das heißt nicht, dass man nicht groß sein kann, aber wenn der Preis dein Frieden ist, dann ist zu hoch der Preis. Ja? Mhm. Immer wieder im Frieden sein. Gute Schüler haben, die man gut ausbildet. Aber es wird immer, dein Lieblingsschüler wird immer dich auch verraten. Und mit dem muss man umgehen, wenn man jetzt ein alter Meister ist. Ja? Du baust einen auf, 20 Jahre, er wird der Star und auf einmal sagt er, ja, du bist ein Idiot. Das passt dir im Westen sehr schnell, ja?
Leider ist das so ein typisch westliches Phänomen.
Nein, China schon auch. China schon. Ja. Das ist passiert schon überall. Ja, in Hongkong kann doch auch niemand, also in Hongkong sagt man, es gibt keine Nummer zwei. Jeder ist Nummer eins. Ja? In Hongkong, was ich nicht mag bei vielen chinesischen Meistern, ist, dass sie immer meinen, sie sind der Beste. Ja, so diese Idee, dass es einen besten Stil gibt, einen besten Meister. Ich war auch mal in dieser Idee, ja? Menschen und nur noch das. Und das ist aber nicht so. Man muss es als Kultur sehen. Wir sind Südshaolin, jetzt Hongkong-Region. Ja? Und unsere Kultur, ist wichtig, dass wir von allen lernen. Und jeder hat was toll ist. Gibt nicht den Besten. Aber die Atmosphäre, besonders in den 80er Jahren, war schon so, jeder wollte der Beste sein. Ne?
Ja, ist so. Ein bisschen in der Natur der Kampfsportler oder Kampfkünstler.
Genau, ja. Das ist irgendwo auch okay, aber wenn die Leute älter werden, unsere Aufgabe ist jetzt, das wieder aufzulösen. Ne? Der Junge muss so denken vielleicht, ne? Aber der ältere Meister muss ihm helfen. Du kannst für dich denken, wir sind die Besten, das ist okay. Das ist auch wichtig, diesen Stolz zu haben auf meinen Menschen oder Hunger. Ja? So, aber wir sind alle gut, das muss sich verwandeln in ich stolz, wir stolz. Weil das Tolle von Menschen ist, halt überhaupt Kampfkunst zu lernen. Kung Fu hilft ihnen. Darauf kann man stolz sein. Ne? So, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man jungen Schülern beibringen muss. Und die Atmosphäre in Hongkong war immer furchtbar. Jeder, in jede Schule, wo man reingeht, wollte sagen, er ist der Beste.
Wie ging es dann für dich weiter? Du hast die große Organisation gehabt und dann hast du gesagt, die ist wieder geschrumpft, dir ging es besser. Mittlerweile hast du wie viele Schüler? Wie läuft es bei dir?
Naja, ich habe jetzt ein bisschen weniger. Ja, so in vielen Ländern ist auch ein bisschen runtergegangen. Habe jetzt mehr gute Schüler, die viel trainieren und weniger starr sein wollen. Ich hatte früher viele Stars. Also ich hatte halt viele vermöbelt von anderen Stilen. Ne? Und die wurden dann meine Schüler. Das war natürlich, wo ich jung war, ganz toll. Aber mit denen kannst du auch oft nichts anfangen. Weil die wollen dir das heimzahlen wieder. Aber halt politisch dann. Mhm. Die waren dann ein paar Jahre mein Schüler, sind ja sehr bekannt in Amerika oder in Europa. Und ja, so, das war ein Fehldenken von mir. Ja? Man kann nicht jemanden überzeugen, indem man ihn besiegt, sondern man muss jemanden überzeugen, indem er die Liebe zu der Kunst entwickelt. Ja, er muss Kung Fu lieben, er muss trainieren, er muss kommen, nicht weil er der Schönste, der Beste, der Stärkste, der Tollste, die geheimste Technik lernt, sondern weil er muss hineinwachsen in die Kung Fu-Familie. Und solche Leute, auf die kannst du dann bauen, die dann auch kennen, ja, wir kennen uns vielleicht schon, wir sind uns sehr vertraut und wir können uns aufeinander verlassen. Ja, und solche Leute habe ich heute hauptsächlich, ja. Leute, auf denen ich mich verlassen kann, mit denen ich gut trainieren kann, mit denen ich auch viel Freude habe. Ja, so, ja.
Wie sieht es aus mit der Verbreitung von Wing Chun?
Naja, wir können es mehr verbreiten noch. Ja, da es halt kein Schnellunterricht ist, möglich ist mit Wing Chun, braucht es länger, also wie im Hungar. Ja. Man muss Hungar über längere Jahre lernen, kann man nicht einfach so. Wing Chun auch. Ja, so, ich versuche halt auch Programme zu entwickeln, die kürzer sind. Ja. Also wenn jetzt jemand, ich habe zum Beispiel Wing Chun Meister, die kommen zu mir und die können dann natürlich schneller lernen oder nur einen Teil lernen. Ja, so, und ich habe sogar von Hungar-Leute jetzt eine Anfrage, die wollen das System lernen, die ich auf der Roten Dschungel gelernt habe, die Holzpuppenform, die von Hung Hei Gun ist. Ja, so entwickle ich auch Programme, wo Leute auch nur teilweise ein System von mir nehmen können. Ja, so, aber natürlich, die Hauptleute sind schon die richtig Wing Chun auch machen. Aber es dauert halt, ja, es dauert. Ja, so. Aber ich bin immer in Entwicklung. Jetzt mit unserer Herausforderung mit dem Online ja genauso. Kann man online lernen? Ja, es geht. Ich habe tolle Erfolge auch mit. Ich kann sogar gewisse Sachen tiefer unterrichten, ne, wie Formen, Philosophien, Hintergründe, weil ich nicht den Kampfunterricht ständig machen muss. Ja. Ich kann also den Form, Philosophie, Prinzipiensektor kann ich extrem gut unterrichten online. Was ich nicht extrem gut unterrichten kann, sind natürlich Gefühl für die Distanzen, für den Kampf, für die Spannung, weil man fühlt sich nicht. Ja? Aber wenn man das weglässt, hat es auch wieder Vorteile. Ist halt bei allem so. Jeder Vorteil hat einen Nachteil und jeder Nachteil hat einen Vorteil. Und wir Kämpfer kümmern uns nicht darum, sondern kümmern uns immer was, wie kann man die Kraft nutzen? Ja, das ist halt unsere Botschaft. Ja? Wie kann man Kraft nutzen, egal was passiert? Das wirkt befreiend.
Ja, das ist so. Das gibt auch wieder Energie und es gibt wieder neue Ressourcen. Und das ist natürlich recht. Ich sehe das ebenso. Online-Unterricht bietet Vorteile. Ja, es hat sicher Nachteile. Aber wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf das, was Vorteil ergibt, was wieder was Gutes auslöst.
Ja klar, jammern tun die Nichtkämpfer. Die Nichtkämpfer jammern. Jammern bringt ja nichts, muss die Kräfte nutzen. Kann im Kampf nicht anfangen zu jammern, wenn jemand steht auf dem Bein prügelt. Das ist ja gerade. Die Corona-Lockdowns sind wie die Prügel, die wir bekommen. Und wir wissen nicht, wo der nächste Schlag herkommt. Ja. Und wir müssen aber halt die Kraft nutzen, nicht jammern. Ja, also das ist halt. Ich denke, das müssen wir noch mehr im Vordergrund stellen. Die Kraft des Kung-Fus, die Heilkraft, ja, die befreiende Kraft. Das nützt sehr viel und da ist auch die Einheit der Kampfkünste. Die befreiende Kräfte der Kampfkünste ist sehr, sehr wichtig. Und die anderen destruktiven Kräfte müssen wir versuchen, ein bisschen wegzudrängen. Destruktiv ist, ich bin Nummer eins, ich bin besser wie du.
Ja, das eigene Ego, gell? Ja.
Oh, das ist das Destruktive, ja. Das bringt niemand was. Ja. So auch die Diskussion, kann man ein Sifu haben oder 100. Natürlich, das kommt auf die Situation drauf an. Wenn dir ein Sifu gut tut, nimm ein Sifu. Wenn dir zwei Sifus gut tut, nimm zwei Sifus. Ja. Also das ist nicht eine Frage, weil es gibt in der Geschichte immer Beispiele von unseren Vorfahren, die haben mehrere. Aber du wirst es sicher auch hören, dass ein Sifu sagt, man darf nur einen haben. Aber das ist ja Blödsinn. Das geht nicht, wenn man länger ist im Kung Fu. Ja? Jeder von uns hatte mehrere Sifu, also Lehrer im Kampfsport. Es geht nicht, dass man einen hat. Höchstens man ist halt reingeboren wie Chu Chiling. Ja? Aber Chu Chiling hat er auch dann von der Frau von Wong Fei Hung, wie heißt sie?
Ja, mach
Auch
weiter.
gelernt, ja? Das war ja eigentlich dann auch Sifu. Also unsere Chinesischen haben das immer vorgelebt, dass sie mehrere Sifus haben, ja? Nicht einen.
Oder der Löwentanz zum Beispiel, der kommt ja auch nicht von Zhou Kao, sondern der kommt extern von einer anderen Familie, weil Zhou Kao hat gar keinen Löwentanz gemacht. Das ist ja voll okay. Das darf man auch.
Man muss es auch. Aber es fühlen sich manche Kung-Fu-Leute schuldig, weil viele ein Sifu wird immer dein Sifu sein oder so. So was kennen wir ja aus unserer. Und das ist destruktiv, das bringt nichts. Das heißt aber auch nicht, dass man nicht loyal sein kann. Es ist wichtig, dass man einem Sifu über Jahrzehnte folgt, wenn man die Chance hat. Ja? Weil man lernt dann ganz tief und viel und man geht durch dick und dünn und man will ja auch das Kung-Fu im Leben einsetzen. Ja? Ja, da macht es Sinn, einen Sifu lang zu verfolgen. Ne? Weil sonst ist eher der Coach, ne? Der zeigt ihm ein bisschen was, aber ich begegne ihm nicht in mehreren Jahren. Ne?
Aber es braucht halt die Öffnung des Herzens auch, dass wirklich eine Übertragung stattfinden kann. Ansonsten ist es halt eine reine äußerliche Sache.
Da hast recht, ja. Die Öffnung des Herzens ist eines der wichtigsten Dinge. Ja. Und das ist halt, viele Kung-Fu-Leute machen auch Kung-Fu und sind aufgeregt beim Kung-Fu-Training. Ja. Die wollen dich besiegen. So, das ist nicht das geöffnete Herz. Ja. Im Kung-Fu muss man lernen, unaufgeregt zu kämpfen, nicht aufgeregt zu kämpfen. Ne? Ja, so, und die, wie du sagst, die Herzöffnung, das ist das, für was der Sifu da ist. Der Sifu soll dein Herz öffnen, weil er auch ein Mensch aus Fleisch und Blut ist und die Linie verkörpert und dir auch noch diesen Menschen gibt, der auch die Erfahrungen hat, wie das ist, wenn man verletzt ist oder wenn man was nicht versteht oder wenn man stolz ist, man denkt, man ist der Beste. Das kennt halt der Sifu alles. Ja? Und das ist das Wertvolle von dem Sifu. Ich spreche auch gern von verschiedenen Sifus. Es gibt auch Sifu der Erfahrung. Der ist auch sehr wichtig, ja? Dass man Erfahrung macht. Und diese Erfahrung muss auch da sein. Dein Sifu kann dich nicht unterrichten, wenn du nicht den Sifu der Erfahrung auch machst. Das musst du dir aber selber geben, ne? Sifu der Erfahrung muss man sich selber geben.
Ja klar, du musst ja aktiv bleiben, sonst geht das gar nicht.
Ja, du kannst die Belehrung nicht verstehen. Ja. Ich sehe immer Churchill Ling vor mir, wo er wahnsinnig eigentlich tolle Kampfanwendungen zeigt, aber keiner im Raum versteht es, weil keiner sich auskennt. Ja, also, die Sifu der Erfahrung ist nicht da. Ja? Wenn man nicht weiß, wie man hebelt, er zeigt ja oft so geschlagene Hebel, versteht es kein Mensch. Man braucht Sifu der Erfahrung, dass man ihn wieder versteht. Mir hat sehr viel geholfen, was ich ja jetzt noch gar nicht erzählt habe, war die Erfahrung mit den MMA-Kämpfern.
Auf das wollte ich noch kommen, auf MMA wollte ich noch zu sprechen kommen.
Ich wurde ja vom China-Restaurant in den Hochzeiten meiner Bekanntheit, hat mich das China-Viertel Los Angeles eingeladen, regelmäßig in Los Angeles zu unterrichten. Es ging über meinen Schüler und Freund Robert Chu. Und da habe ich dann gehört, als die UFCs angefangen haben, die Gracies besiegen alle und die Gracies und die Gracies und die Gracies. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, das will ich ja auch ausprobieren, ja? Weil ich war ja gerne ein Kämpfer. Ja, so, und dachte, ja, und wer ist der beste Gracie? Habe ich gewusst, wer das ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, Hoyce Gracie ist gut, aber der beste ist Hickson Gracie. Ja? Und Hickson Gracie war auch in Los Angeles, Hoyce Gracie auch. Und dann habe ich gleich angerufen, hey, was ist los? Kann man nicht auch mal vorbeikommen, ausprobieren und so? Und Hickson, muss ich sagen, hat gesagt, ja, ja, klar, komm vorbei. Und woher bist du? Germany, ja, kein Problem und so. Ja, so. Und er hat so eine Villa neben Tom Hanks gehabt. Ja, Hickson Crazy war irre. Er ist ein Star in dieser Szene. Alter. Ja, so in einer Villa. Da hat er mich eingeladen in seine Garage. Ich dachte schon, der limitiert meinen Bewegungsradius gleich. Ich habe gesagt, immer Sparring machen, dann in meiner Garage. Ja, meine Frau damals war auch dabei. Da sind wir in die Garage mit Teppichboden. Und er dann so, okay, lasst uns kämpfen. Ja, so, und ich kannte das jetzt nicht so sehr, ja, aber ich konnte durch Wing Chun halt auch werfen und wir haben aber nicht natürlich Vollkontakt gekämpft, wir haben leicht Kontakt und nur ein bisschen so gespielt, ja, ja, so, und natürlich, wenn man spielt, passiert halt auch nichts, ja? Also es war jetzt nicht so, dass er mich jetzt da irgendwo werfen konnte oder ich konnte ihn auch nicht gut schlagen, sondern er hat sich dann immer so zurückgezogen oder wollte dann meine Beine springen und ich habe dann halt, ja, er hat dann gemeint, natürlich, wenn wir schnell und hart machen würden, dann würde er mich kriegen, aber lass uns doch einfach mal auf den Boden gehen, auf die Knien und dann so ohne schlagen. Und das war super, das fand ich dann wirklich super, weil da hatte ich überhaupt keine Chance. Ja? So. Er hat mich dann verknotet da und verknotet da und verknotet da. Und was mir gefallen hat, er hat es halt immer mit Hebelkraft gemacht. Ja, immer auch so, wie ich es halt jetzt vom Kung-Fu auch kenne. Ja, also fand ich super, das will ich auch lernen. Ja. Und dann bin ich immer halt nach Los Angeles, habe im China-Viertel dann unterrichtet oder andere Leute. Ja, so, und habe dann beim Hicks und Gracie dann privat schon genommen. Und ich war einer der Ersten in Deutschland, vielleicht der Erste. Ja, so. Aber was ich schon gemerkt habe, Ich habe dann Hicks und Gracie auch geholfen, vor Valley Tudor, wo mit diesen Boxhandschuhen, Badehose, bin ich dann auch mit Badehose da gestanden und habe mit denen trainiert und ihm zu geholfen, ein bisschen für seinen Kampf. Und da waren viele Leute da, so Jeet-Kendo-Leute. Und da habe ich auch gemerkt, Mensch, die Klasse ist schon viel höher, wie ich in Hongkong erlebt habe. Ja? Also, das war schon schwierig. Ja? Was ich da festgestellt habe, so Konzepte wie Wing Chun geht halt gar nicht. Das ging gar nicht gegen die. Ja? Das hat sich dann ja auch später herauskristallisiert, dass man im MMA Wing Chun nicht so nutzen kann. Also nicht so, wie, man muss es verändern, man muss es eine Trainingsmethodik finden, das anders zu machen. Aber Wing Chun hat mir da geschützt. Ja, so. Ja, aber die Leute waren wirklich gut. Ja. Also auch die Amerikaner waren halt auch so kräftig und so groß. Also in Hongkong hat man oft dann auch noch den Vorteil, dass man trotzdem noch größer ist. Jetzt in Amerika war ich der Kleine. Ja, ich habe zwar damals 120 Kilo gewogen, aber da gab es Leute, die haben 140 Kilo gewogen, 160 Kilo und die waren wirklich groß und stark. Ja. Ja. Da kam ich auch manchmal dann so, wo ich dachte, Mensch, die Trainingsmethodik, weißt du, man muss, wenn man mit solchen Leuten bestehen will, viel härter trainieren. Ja. Und meine arme Schüler in der Zeit, wir haben auf Leben und Tod jedes Wochenende in meiner Schule gekämpft. Ja, da war ich auch am besten austrainiert vom Kämpfen her, ja, weil ich wollte mit diesen MMA-Leuten mithalten. Ne? Und dann kam die große Frage, Hicks und Gracie hat mich gefragt, ob ich nicht kämpfen will in Japan. Und dann habe ich mit meiner Frau lang geredet und so. Und dann habe ich aber gesagt, nee, wenn ich kämpfen will, muss ich mich ganz dem Kämpfen widmen und kann nicht Wing Chun weiter unterrichten. Ich habe es meinem Lehrer versprochen und deswegen habe ich dann nicht gekämpft. Ja, so, weil ich habe gesagt, wenn ich so halbherzig kämpfe, geht auch nicht, weil dann würde ich dem Wing Chun schaden als Großmeister Wing Chun und wird dann vermöbelt von den Leuten. Aber in der Klasse muss man schon hart trainieren. Das geht nicht so ein bisschen nebenher.
Wie siehst du es heute, aus deiner heutigen Perspektive? Wie siehst du die MMA-Szene versus Kung Fu?
In welche Beziehung? In der Befreienden oder im Kämpfen? Oder?
Im Kämpfen zuerst mal.
Es kommt drauf an, wenn du jetzt Sanda trainierst und dich mit Distanzen beschäftigst und mit Werfen, dann kannst du schon auch was machen. Wenn du aber blauäugig bist und jetzt einen traditionellen Kung-Fu-Stil machst und in deiner Schule trainierst und meinst, du bist der beste Kämpfer, wirst du keine Chance haben. Es geht nicht. Höchstenstein, Sifu kennt sich aus und hat diese Erfahrung. Ja. Es ist halt anders, wenn man Sanda kämpft oder MMA, diese Wucht, diese Gewalt, dieser Distanzkontrolle ist was ganz anderes wie jetzt ein Techniktraining. Ja. Und wenn man Kämpfer sein will, kann man nicht nur Techniken trainieren, man muss dann diese Wucht aushalten. Ja. Und dann muss man diese Unsauberkeit muss man mit Technik wieder scharf machen. Das ist nicht einfach, das unterschätzt man. Also Leute, die traditionell trainieren, also jetzt asiatisch traditionell und mit wenig Sanda-Elementen, haben keine Chance gegen MMA. Es geht einfach nicht. Ja? Es geht nicht, weil der MMA-Kämpfer ja jeden Tag diese Distanzen trainiert. Egal, wenn er auch wenig kann, er wird dich durch die Distanzkontrolle halt kontrollieren. Weil die Distanzkontrolle ist das Wichtigste. Deswegen, ich habe auch ein paar traditionelle Trainingsmethoden, lehne ich ein bisschen ab aus dem Wing Chun oder aus Wing Chun. Sachen, wenn man zu lang ohne Distanzkontrolle einfach so steht. Das ist falsch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Gunji Fokfu sieht, eine meiner Lieblingsformen im Hunga. Basis.
Das musst du natürlich jetzt sagen, weil du mit mir sprichst. Aber ja, ich schätze das.
Natürlich, ich werde von Hunga. Ich bin ja auch Hunga-Familie. Die Fokfu-Kühn, wie es Churchilling erklärt, ist super, weil er dann auch, wenn die Beinarbeit kommt, halt diese Distanzkontrolle unterrichtet. Genau das muss man hart austrainieren, ja, als Kämpfer. Ja, so. Und wenn die Formen zu alt nur irgendwas trainieren, ja, ist es schlechter. Sie müssen Distanzkontrolle trainieren, Ja, so, und besonders die Partnerübungen. Und dann halt ein Gefühl für den freien Kampf kriegen. Mhm. Das ist nicht einfach. Ja, und das will auch dann keiner. Jeder will der große Kämpfer sein, aber keiner will so üben wie ein Kämpfer.
Gut gesprochen, gut gesprochen.
Ja, ja.
Man muss ja schon sehen, dass die guten Profikämpfer, die trainieren natürlich Stunden. Und das muss man natürlich dann auch sehen. Wenn man jetzt direkt einfach ein Hobby-Kung-Fu-Kämpfer vergleichen möchte mit einem professionellen MMA-Fighter, dann müssten ja die Stunden ja auch wieder ausgeglichen werden.
Das geht ja deswegen nicht. Ja? Also du kannst nicht gegen MMA-Kämpfer gewinnen, der jeden Tag trainiert, und du trainierst zweimal in der Woche ein bisschen Sparring. Selbst wenn du das Beste machst, wird er dich durch dieses Gefühl kriegen. Da hast du ganz recht, und da muss man halt auch sehen, die meisten Schüler sind Hobbyleute, für die ist auch MMA-Blödsinn. Ja, da ist besser, sie lernen klare, einfache Sachen aus dem Kung-Fu. Ja, also wie dass sie so tun, wie wenn sie die großen MMA-Kämpfer sind, aber machen es nur zweimal die Woche eine Stunde. Auch Brazilian Jiu-Jitsu, ich bin ja Lehrer für Brazilian Jiu-Jitsu, das ist toll. Aber wenn die Leute nicht Distanzkontrolle üben, nur Sport-Jiu-Jitsu, das funktioniert fürs Kämpfen jetzt nicht. Ja? Kämpfen verstehe ich jetzt auf der Straße kämpfen oder ein Duell zu haben mit jemand. Ja, so, man muss mehr können, ja. Und man muss halt Zeit investieren. Kämpfer wird man, kann man nicht, weil man gut ist, sondern weil man viel trainiert hat. Heute. Weil das Level so hoch ist. Alle MMAler kennen Kicken, Schlagen, Werfen, Hebeln, Würgen, Bodenkampf. Was kannst du? Ja, ja, also das ist halt, die meisten können gar nicht so viel. Ja? Die können kein Kicken, kein Schlagen, kein Werfen, kein Hebeln. Die können Kettenfauststöße. Ja? Das war ja im Wing schon dann. Kettenfauststöße. Ja, mit dem kannst du nicht jetzt als MMA gewinnen. Ja, kann ein schwierig. Werkzeug sein. Ja? Ja. Ja, und gerade die kurzen Kettenfäuste sind natürlich auch sehr schwierig in einem MMA-Kampf gegen einen trainierten Gegner anzuwenden. Ne? Das sind besser, man macht lange Kettenfauststöße, die man im Wing Chun oder im Hungar findet. Ja? Lange Ketten oder Choy Le Fat-Ketten, ja, die wir in der Fahrkühn haben, oder im Hungar gibt es die ja auch, wo man Kettenschläge macht, aber von verschiedenen Winkeln. Dann kann der Ringer zum Beispiel nicht eindringen. Er kann sehr leicht eindringen, wenn du eine Geradlinigkeit bringst. Ja, also das sind viele Elemente, die ich da entdeckt habe. Mhm. Weil natürlich würde ich auch am liebsten ein einfaches System haben. Ja? Ich unterrichte jemanden nur das und es funktioniert. Aber das geht nicht gegen gute Leute. Man braucht auch die anderen Schläge wegen den Winkeln. Du kannst nicht einfach nur so schlagen und denken, du kannst alles gewinnen. Natürlich gegen deinen Nachbar, der einstehen kann. Weißt du, das sind dann die Situationen, die haben eine Selbstverteidigung gegen einen, der sowieso selber hinfällt. Also, das geht nicht. Ja? Aber auch Wing Chun genauso. Du kannst nicht ein bisschen Wing Chun trainieren und dann gegen alle siegen. Das funktioniert nicht. Und das meinen die Leute. Die Leute meinen immer, sie machen BJJ oder Wing Chun oder Wing Chun und sie sind dann die tollen Kämpfer. Das geht nicht. Ne? Man muss viel Zeit investieren, man muss verschiedene Elemente lernen und man muss dann sich auch verletzen und wehtun.
Auch das gehört dazu.
Wenn man kämpfen lernen will, ja. So, man hat mal ein blaues Auge, es ist halt mal eine Verletzung, das kann man nicht verhindern. Sonst ist man kein Kämpfer. Ja? Wenn jemand noch nie verletzt war, die Kampffähigkeit, glaube ich, wird nicht sehr hoch sein. Gut, aber das ist nicht für den Hobbymann. Ne? Der normale Hobbykämpfer soll ein bisschen Selbstverteidigung lernen, Fitness lernen, die befreiende Kraft vom Kung-Fu. Ich denke, das ist die Mehrzahl.
Ja.
Ja. Und dann gibt es ein
paar... Mehrzahl möchte ja gar nicht im Ring kämpfen.
Nein, auch MMA oder BJJ, die Leute haben halt gern die Kleidung an und dieses Gefühl von MMA-Handschuhe hauptsächlich die. Aber letztendlich ist ihr Training ja gar nicht intensiv, ja? Also gar nicht, weil sie ja Hobbyleute sind. Es sind wenige, die das können. Ne? Wenige. Und wo das der Beruf auch erlaubt und die Familie auch. Wenn deine Frau immer sagt, um Gottes Willen, ich habe Angst um dich, dann kannst du ja auch nicht. Ja? Du kommst schon wieder mit dem blauen Auge heim. Ich lasse dich nicht mehr ins Training. Ja, schon das hält er dann auf.
Ja, das stimmt. So, wir kommen so langsam zu einem Ende. Möchtest du noch so den letzten Gap von deinem Leben erzählen und dann abschließend ein paar Worte?
Mein letztes.
Ja, so der letzte Zeitraum jetzt, seit du. Du hast mich schon verstanden.
Gut, aber das kann ich schon auch mit meinen letzten Worten auch. Also, was ich jetzt entdeckt habe nach. Ich mache jetzt seit beinahe 50 Jahre Kampfsport. Ja? 50 Jahre, über 40 Jahre Kung Fu. Ja, also was das Wichtigste ist, dass man einfach die Freude daran hat. Ja? Die Freude am Kung Fu, die Freude mit seinem Lehrer, die Freude in der Gemeinschaft. Und das Kung Fu soll für dich sein. Ja, so, und das ist das Allerwichtigste. Es muss dir Spaß machen. Ne? Ja, die Freude und die Kraft zu spüren. Ne? Und das gibt Freude. Und dann, wenn man Überschuss hat, Kung-Fu-Leute haben Überschuss. Ja? Die Leute, die Überschuss haben, dann hilft man, dann schützt man. Ja, so, und dann wird man zum Schützer. Jemand, der Unterschuss hat, ja, der wird zum Problem. Ne? Das sind die Leute, die immer jammern, immer schwierig sind. Ja, also, das ist Gegenteil vom Kung-Fu. Ja? Unterschuss. Wir haben Überschuss. Ja, und wir gehen mit der Kraft um und bringen die Kraft weiter. Nur da ist wichtig zu verstehen, dass es auch mühelos ist. Ja? Es ist freudig, es ist mühelos, weil die Kraft ist schon da. Es ist nicht, ich kreiere Kraft. Ich tue nur Kraft weiterleiten. Ja, weil die Schwerkraft und das Universum gibt uns Kraft. Ja, also, und das ist unsere Aufgabe, ja? Die Kraft des Kung-Fus weiterzugeben und den Lebensstil eines Kämpfers zu entwickeln. Egal, ob ihr Wettkämpfe macht oder nicht, ob ihr viel Kung-Fu macht oder nicht, versucht die Kraft wie ein Berg weiterzugeben, auszustrahlen und selber halt die Freude zu bewahren. Ne? Wenn es was nicht mehr Freude ist im Training, musst du was verändern dann. Ne? Wenn eine Form dir keinen Spaß macht, musst du noch tiefer lernen, dass sie dir Spaß macht. Ja, also manche Leute sagen, ja, die Form gefällt mir nicht. Ja, aber warum gefällt die dir nicht? Weil du die Kraft nicht fühlst und die Freude. Du hast zu wenig geübt. Ja, du hast nicht verstanden. Ja, und so ist mein ganzes Leben. Also meine Haupt jetzt in meiner Ü50-Phase ist, auch meinen Alltag so zu machen, dass mir alles Spaß macht. Ich stehe auf, bin freudig und kraftvoll. Ja, mach meinen Alltag freudig und kraftvoll und gehe ins Bett und bin freudig und kraftvoll. Ja? So, das ist so dieser Lebensstil, den uns wie Chiyo Kao oder Großmeister Weiyan oder Großmeister Pangnam, ja, oder Großmeister Lamwungong, ja, der war Drachenstil, die haben mir das vorgelebt. Mein Großmeister Lamwungong, der war eigentlich schon am Sterben, hat er mich unterrichtet. Ja? Der war im Bett drin. Und dann so, Hockmann, du machst was falsch. Sigong, weil mein Sigong, was mache ich falsch? Ja, deine Hand war nicht genug gedreht. Oh, danke schön. Ja, ja. Versteht er auch, obwohl er eigentlich schon hinüber war, konnte er noch Kraft und Freude weitergeben. Versteht er, das ist der Kung-Fu-Geist. Ja, also das finde ich das Allerwichtigste. Ja.
Sehr schön gesagt. Danke vielmals. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei dir, Andreas, für deine Zeit, für dein Interview. Ich finde, du hast sehr viele schöne Formulierungen gebracht, sehr schöne Worte gewählt, um das auszudrücken, dieses spezielle Kung-Fu-Feeling. Ich hoffe, die Zuschauer konnten etwas davon nehmen, sodass sie das spürten, was du meinst. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live. Also bei online ist das schon okay, aber live ist natürlich noch schöner. Herzlichen Dank, Andreas.
Ja, danke dir auch.
So, dann beende ich das mal kurz.